Jüdisches Leben nach dem 7. Oktober. Auch in Deutschland ein bedrängtes Leben. Der beispiellose Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war auch eine Zäsur für jüdische Communities in der Diaspora, auch in Deutschland. Viele in Deutschland sozialisierte Jüdinnen und Juden berichten seither, sie lebten in einer Parallelwelt von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen. Nicht zuletzt, weil sie oft, öfter als zuvor, Zielscheibe von israelbezogenem Antisemitismus werden. Der Schriftsteller und Zeithistoriker Raphael Seligmann verknüpft seine persönliche Lebensgeschichte jetzt in einem neuen Buch mit der Haltung der deutschen Öffentlichkeit gegenüber jüdischen Deutschen. Guten Tag, Herr Seligmann.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Seligmann, keine Schonzeit für Juden heißt Ihr Buch. Schonzeit, das ist ja ein Begriff aus der Jagd. Fühlen Sie sich heute gejagt?
Nicht gejagt, aber bedrängt. Ich möchte aber erklären, woher ich auf den Titel kam.
Bitte.
1985 sollte in Frankfurt das Stück Der Müll, die Stadt und der Tod aufgeführt werden und eine Reihe von Juden, unter anderem Herr Bubis, der damals Vorsitzender des Zentralrats werden sollte und das auch wurde, haben dagegen protestiert. Und da meinte dann, obwohl ich an dem Stück nichts Antisemitisches sehen konnte, das möchte ich auch sagen, aber da meinte der Intendant Günter Rühle, die Juden sollen sich nicht so haben, die Schonzeit für Juden ist vorbei. Das hielt ich damals für übertrieben, aber inzwischen, wenn ein Taxifahrer, ein Kellner, ein Arzt immer wieder ansprechen, was machen ihre Leute? Oder mich hat ein reicher Jude beleidigt, das habe ich mal im Spiegel jetzt vor kurzem geschrieben, das bedrängt einen, wenn die eigene Familie, also die Nichtjuden in der Familie, plötzlich das Gespräch einstellen. Wenn man sieht, was jetzt gerade in Belgien passiert ist, dass die Münchner Philharmoniker ausgeladen wurden, weil sie einen jüdischen Dirigenten hatten. Das bedrängt und vor allem es bedrängt auch, dass nicht Leute auf die Straße gehen, einfach für Frieden, für Solidarität mit allen Bürgern, sondern bei pro-jüdischen Versammlungen, nicht pro-Netanjahu, pro-jüdischen, sind ein paar hundert Leute, die kenne ich fast alle, bei anti-israelischen Kundgebungen, from the river to the sea, das heißt, Israel muss verschwinden, da sind Zehntausende dabei.
Was bedeutet es denn für Sie heute im Jahr 2025, Jude in Deutschland zu sein? Ist das ein Leben in Abwehrhaltung oder Verteidigungshaltung?
In notgedrungen in Verteidigungshaltung. Ich habe meinen Lebtag versucht, eine Verständigung herbeizuführen und dieses Buch ist auch ein Plädoyer dafür. Versteht euch, streitet euch von mir aus, aber bleibt im Gespräch. Und ich sehe, und ich beginne das Buch mit einem scheinbar bedeutungslosen Ereignis, ein kleines Fest, der Bundesaußenminister tritt zu mir und sagt mir, Herr Seligmann, das wird Sie sehr freuen, ich besuche Ihren Außenminister.
Das war damals aber der heutige Bundespräsident Steinmeier, nicht wahr?
Und ich sagte, Herr Steinmeier, ich dachte, Sie sind mein Außenminister. Verlegenes Lächeln. Das heißt, man ist gar nicht sozusagen im Bewusstsein, und Herr Steinmeier ist alles andere als ein Antisemit, im Gegenteil, also befürwortet die Integration und alles. Aber in seinem Hinterkopf, Seligmann, Jude, also ist ein Außenminister der israelische Außenminister.
Steinmeier, der hat ja beispielsweise bei der Einweihung des Synagogenzentrums Potsdam gesagt, das Jüdische sei eben nicht das andere, sondern jüdisches Leben sei Teil von uns, also der gesamten deutschen Gesellschaft. Ist das eine Ungeschicklichkeit oder was ist das?
Das ist keine Ungeschicklichkeit, das ist kein böser Willen und das ist schon gar nicht Antisemitismus, aber das ist das Unterbewusstsein. Einige Jahre später ist meiner Frau und mir das Bundesverdienstkreuz überreicht worden und ich habe in meiner Dankesrede ganz kurz das erwähnt und gesagt, Herr Steinmeier, kommen Sie aus sich heraus, kommen Sie näher zu uns. Und dann fragt er mich danach, also ich kann mich nicht erinnern, wo soll ich das gesagt haben? Im Bundestag? Habe ich gesagt, ganz bestimmt nicht im Bundestag. Da wird ja vorher überlegt. Also was ich mir wünsche, ist, dass man nicht von jüdischen Mitbürgern spricht, weil in dem Moment, wo es betont, ausländische Mitbürger oder die Eltern Mitbürger, wenn ich es aber erwähne, mein lieber Freund, ich will, dass das wegkommt, dass man sagt, der eine ist Jude, der andere ist Katholik, der zweite ist evangelisch, der dritte ist Moslem und da kommt auch noch der kleine Seligmann daher und ist Jude.
Ein bayerischer Mitbürger.
Ursprünglich, aber ich lebe 28 Jahre und jetzt bin ich Berliner.
Diese mentale Distanz, die sich ja in der Bemerkung von Steinmeier offenbart hat, woher rührt die nach Ihrer Einschätzung?
Das ist ein tradiertes Weltbild, das für das Steinmeier nicht allein steht. Ich will jetzt nicht zu Steinmeier über Gericht sitzen, das wäre vollkommen falsch. Aber ich sehe da, wenn mir dann ein Nachbar, ein Freund, sagt, was ihr da wieder in Gaza macht, was mache ich da? Ich sitze in Berlin, ich kritisiere die israelische Regierung, das macht man nicht. Wenn man angegriffen wird, führt man Krieg, aber nicht mit dem Mittel des Hungers, der teilweise auch eingesetzt wird. Das darf niemand tun und schon gar nicht eine israelische Regierung, die in der Tradition des Judentums steht. Aber der Jude ist der Fremde. Da haben wir was Furchtbares, unsere Vorfahren haben was Furchtbares gemacht. Aber jetzt schau hin, jetzt sind die Völkermörder.
Das ist Entlastung, psychologische Entlastung.
Und das wird auch gesteuert, weil es ist dieser Krieg, der jetzt um Gaza stattfindet, mit Iran als Hintermann, das ist ja auch ein Krieg der Bilder. Es ist ein Krieg um die Meinung der Völker. Und diesen Krieg hat Israel total verloren.
Trotz der militärischen Übermacht.
Ja, die hatten andere auch schon in der Geschichte. Auch Napoleon hatte sie. Das nützt nichts. Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Und am Ende entscheiden Politik und Psychologie und nicht die besseren Panzer oder die bessere Artillerie, wie Napoleon meinte.
Wie erklären Sie sich denn das aggressive Engagement vor allem junger Leute, auch in Deutschland, gegen den Gaza-Krieg, also an den Universitäten, bei Demonstrationen? Ist das auch ein Resultat dieser psychologischen Kriegführung?
Auch davon. Es ist eine ganze Reihe. Wie im Leben ist es nicht ein Grund. Also es ist ein Hamas-Leute will ich nicht überzeugen, kann ich nicht überzeugen. Ich kann auch nicht Goebbels und Neonazis überzeugen. Aber es gibt tradierte antisemitische Vorurteile. Der Jude ist reich und mächtig und schlau. Das ist mal da. Dann gibt es die linken Antizionisten, die radikal linken Antizionisten. In meinem Verständnis müsste ein Linker für die Existenz Israels sein, nicht für die der gegenwärtigen Regierung. Und dann gibt es systematische Hamas und Islamisten und das alles steigert sich hoch. Und dann ist einfach die Frage der Zahlen. Es gibt in Deutschland 100.000 Juden, von denen die meisten über 65 sind, weitaus die meisten. Es ist eine vollkommen überalterte Gemeinde und es gibt Millionen Moslems. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in Europa so.
Herr Seligmann, nun ist die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland seit 2023 ja drastisch gestiegen. Die Meldestelle RIAS sieht da einen eindeutigen Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Gaza. Gibt es für Sie denn einen Unterschied zwischen dem sogenannten heimischen Antisemitismus und dem importierten, sprich muslimischen Antisemitismus?
Ja, selbstverständlich. In Deutschland ist nach 1945, und das ist die Schwierigkeit, die wir heute haben, bis zum 8. Mai 1945 hatte Deutschland gefälligst antisemitisch zu sein und die Juden waren die Feinde. Ab 9. Mai sollte man die Juden lieben. Das geht so schnell nicht. Und dann gibt es einen arabischen, ich sage bewusst arabisch, nicht muslimischen, Antisemitismus, Anti-Israelismus, aber auch Antisemitismus. Schauen Sie sich die Karikaturen an. Sie waren im Nahen Osten, wie die Juden da aussehen. Auch in der islamischen Welt, das haben wir ja in der Documenta gesehen. Aber was ich versuche, das ist meine Lebensmelodie, zu sagen, es gibt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich will einen Dialog, man kann das nicht alles unter den Teppich kehren, vielleicht sind manche wahrscheinlich Jugendliche überfordert, wenn man dann sagt, ja, wie furchtbar Holocaust und jetzt besuchen wir mal das KZ. Aber macht euch erstmal die jüdisch-deutsche Geschichte klar. Dann wird vieles abfallen. Und wenn man sich nicht einig ist, lasst uns diskutieren. Lasst uns von mir aus streiten, wenn ich da ein persönliches Beispiel nennen darf. Ich habe mal vor ungefähr 30 Jahren ein Essay geschrieben im Spiegel, Streitet wie in der Judenschule. Streiten wie in der Judenschule. Der erste Leserbrief, der abgedruckt wurde, war von Ignaz Bubis, ein ekelerregender Antisemitismus. Ich habe ihn einige Jahre später...
Für den gesamten Artikel oder nur für die Schlagzeile?
Für den gesamten Artikel, der böse Seligmann. Einige Jahre später, ich habe ihn besser kennengelernt, er hat mich besser kennengelernt. Ich habe damals für den Stern das letzte Interview mit Bubis geführt, zusammen mit einem Kollegen. Und der Kollege, der nicht-jüdische Kollege, fragte, Herr Bubis, was kann man gegen Antisemitismus tun? Und da sagt er, diskutieren, reden, streiten, sage ich, Herr Bubis, das habe ich gesagt, ja, da habe ich mich damals geirrt. Aber er sagte auch, und das machte mich sehr traurig, das war 1998 oder 99, ich habe fast nichts erreicht. Und wenn jemand in Deutschland als Jude nach dem Krieg Einfluss hatte und Sympathien erregt hatte, dann war das Ignaz Bubis.
Ja, entmutigt Sie das denn nicht, in Ihrem Plädoyer miteinander zu sprechen?
Ja, mich entmutigt auch, dass ich ebenso wie Sie, Frau Mattei, eines Tages sterben muss. Aber solange ich lebe, kämpfe ich mich zum Besseren durch.
Herr Seligmann, Sie haben ja vorhin schon Bezug genommen auf die Münchner Philharmoniker, die vom Musikfestival der belgischen Stadt Rent ausgeladen worden sind, weil ihr Dirigent Lahav Shani sich nicht ausreichend von der Regierung Netanyahu und dem Gazakrieg distanziert habe. Lahav Shani, ein israelischer Staatsbürger. Werden Sie persönlich denn direkt verantwortlich gemacht für das Handeln der israelischen Regierung?
Aber selbstverständlich. Also wenn ich Ihnen sage, was ihr da macht. Das heißt, ich bin dabei. Und ich möchte noch was sagen, was mich an diesem Fall von Lahav Shani besonders quält, wirklich quält. Das ist, hätte man Lahav Shani, der auch ein, ähnlich wie Barenboim, ein großer Pianist ist, ausgeladen, dann hätte kein Hahn danach gekräht. Der Skandal entstand, dass man ihn mit den Münchner Philharmonikern auslud. Das heißt, man sagte den Münchner Philharmonikern, ihr könnt auftreten, aber ohne diesen Israeli, der sich nicht genügend von der Regierung distanziert hat. Das ist wirklich ein widerwärtiger Antisemitismus. Also jeder Jude muss quasi aufstehen und sagen, nein, ich bin also gegen Netanyahu. Das ist eine intellektuelle Selektion. Aber diese Aufmerksamkeit, das will ich sagen, die entstand dadurch, dass man das deutsche Symphonieorchester als geistige Geisel mitgenommen hat. Also wenn ihr da mitmacht, wenn ihr zu dem Juden steht, zu euren Dirigenten, dann brauchen wir euch genauso wenig wie ihn. Also damit werden praktisch alle Humanisten, die zu jedem stehen, entwertet. Und dass sowas zugelassen wird, dass belgische Stellen damit ihren Frieden machen, das ist alles so traurig. Das wird irgendwann mal, werden die Leute zur Besinnung kommen. Aber bis dahin, welcher Schaden entsteht, wie viel Hass wird da gestreut. Und vor allem diese Selektion. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich die Art der Kriegsführung Israels in Gazastreifen ablehne. Aber wer in diesem Land ging auf die Straße, als 10 Jahre 500.000 Syrer von ihrer eigenen Regierung umgebracht wurden, Millionen vertrieben? Wer protestiert dagegen, dass 25 Millionen Sudanesen hungern? Das sagt die Diakonie. Das interessiert niemand.
Herr Seligmann, Sie schildern in Ihrem Buch und haben jetzt auch geschildert, so die Anfeindungen, offene Anfeindungen bis hin zu subtileren Formen der Ausgrenzung. Was wiegt denn nun für Sie persönlich schwerer, die offene Feindschaft oder die Gleichgültigkeit?
Am schlimmsten ist die Gleichgültigkeit, weil ein Feind ist ein Feind. Den zu überzeugen ist schon sehr schwer. Da muss man vielleicht manchmal kämpfen. Aber diese Gleichgültigkeit, dass man da wegguckt, das ist nicht nur in jüdischen Fragen. Ich war 5 Jahre Dozent an der Münchner Universität. Und sobald eine kontroverse Frage kam, hatte mit Juden und mit Israel gar nichts zu tun, guckten plötzlich so 60-70% schlugen den Blick nieder. Man will nicht Stellung nehmen. Und das ist eigentlich das Erschütternde, weil die Leute mit einem, wie ich sagen würde, anständigen Weltbild, die sind in der Mehrheit, nur die tun nichts. Und darum habe ich dieses Buch, Keine Schonzeit für Juden, den Anständigen gewidmet. Nach dem 7. Oktober, ich dachte in einigen Tagen, da wird es eine Gegenaktion geben und dann ist Ruhe, haben mich 5 Familien angerufen. Ein Mitabiturient vor über einem halben Jahrhundert, ein befreundeter Polizeihauptkommissar, ein mir bekannter Universitätslehrer und so weiter, die sagten, pass auf, jetzt wird es einen gefährlichen Antisemitismus geben. Und wenn ihr in Not geratet, unser Haus ist immer für uns, für euch offen. Und das erinnerte mich irgendwie an Marlene Dietrich. Die wurde in ihrem letzten Interview von Maximilian Schell gefragt, was hat Ihnen die Kraft gegeben, den Offerten von Goebbels und der Nazis zu widerstehen? Und sie antwortete mit einem Wort: Anstand. Ich fordere Anstand ein. Und wenn der Anstand regiert, dann fällt der Antisemitismus in sich zusammen, genauso wie Rassismus und einiges andere.
Aber die Anständigen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, die schweigen in diesem Fall in viel zu großer Zahl. Nun wird ja Deutschland oft als Beispiel für eine gelungene Vergangenheitsbewältigung, gerade in Bezug auf das sogenannte Dritte Reich, genommen und gegenüber den Juden. Ist das also ein Trugbild?
Es ist ein Trugbild, aber ich will nicht verschweigen. Ich respektiere die deutschen Anstrengungen, das Dritte Reich zu überwinden, auch mental. Aber das geht nicht auf Befehl. Das kann ich nicht den Leuten verordnen. Die Japaner haben in China einen Krieg geführt, auch in den 30er, 40er Jahren sind 10 Millionen Chinesen umgebracht worden. Es gab nicht einmal eine offizielle Entschuldigung, ein gewisses Bedauern und dann ist es vorbei. Deutschland hat viel getan, Deutschland tut viel, aber wir Menschen, das sind offizielle Sachen. Aber wir Bürger, wir müssen das auch dafür ein Ohr haben, nicht annehmen und sagen, ja, das hat der Lehrer gesagt oder das hat der Bundesminister X gesagt. Aber wenn zum Beispiel eine frühere Kanzlerin Merkel bei einem Interview mir sagt, wo bleiben die jüdischen Fragen? Und dann sagte ich, Frau Merkel, ich habe keine jüdischen Fragen. Ich habe nur Fragen, die unsere Leser interessieren. Das kommt so aus dem Innern, aus dem Unterbewusstsein. Das ist kein Antisemitismus, aber es ist noch nicht eine Gleichstellung.
Und es kann den Antisemitismus natürlich auch befördern, ohne es zu wollen, diese Unterscheidung.
Befördern, es duldet in gewisser Weise, obwohl man es gar nicht möchte. Also Frau Merkel hat gesagt, wir sind Deutschland, Israels Sicherheit ist für Deutschland ein Staatsinteresse und so weiter. Alles gut gemeint, alles gut gewollt. Aber seht doch mal, dass da ein Jude nicht nur jüdische Fragen stellt, sondern politische, menschliche Fragen.
Weil er eben deutscher Staatsbürger ist. Herr Seligmann, das Fazit Ihres Buchs, das überschreiben Sie mit ein Funke Hoffnung. Dann verraten Sie mir bitte noch zum Schluss, worin liegt denn die Hoffnung heute im Jahr 2025 für Sie?
Die Hoffnung ist, dass es Gespräche wie zwischen uns beiden gibt, dass man miteinander redet. Und wenn man miteinander redet, lernt man sich auch kennen. Wenn man schweigt aus Verlegenheit, nicht nur in jüdischen Fragen, dann ändert sich gar nichts. Wir müssen trotz aller Schwierigkeiten, trotz eines tödlichen Krieges miteinander reden, sagen, was einen bedrückt, sich selbst in Frage stellen, auch die Juden, auch die Israelis mit einer falschen Kriegspolitik. Wenn man das versteht, kommt man sich ein Stückchen näher.
Und darin liegt die Hoffnung.
Das ist meine Hoffnung, ja. Eine andere habe ich nicht.
Vielen Dank, Herr Seligmann.
Danke, Frau Mattei.
Keine Schonzeit für Juden, so heißt das Buch, in dem der Schriftsteller und Zeithistoriker Raphael Seligmann seine Lebensgeschichte mit der Haltung der deutschen Öffentlichkeit gegenüber jüdischen Deutschen verknüpft. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.